Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Wir stellen Ihnen hier gleich einen wirklich bemerkenswerten Mann vor. Der Hamburger Dietrich Kuhlbrot hat längst nicht nur als Staatsanwalt Nazis vor Gericht gebracht. Er war unter anderem auch Schauspieler in Christoph Schlingensiefs Kettensägenmassaker.
Ich habe überhaupt nie dran gedacht, an § 1 der Disziplinarordnung, den ich immer zitiere. Als Staatsanwalt hat sich auch außerhalb seines Dienstes seiner Stellung würdig zu zeigen. Und da könnte man ja Zweifel haben. Also ich hätte das niemals machen dürfen.
Nonkonform ist wohl das Adjektiv, das Dietrich Kuhlbrot am besten beschreibt. Und genau so heißt auch ein Film, den wir Ihnen heute im Kompressor vorstellen. Schön, dass Sie zuhören. The Art of Being Free, das ist der Titel des ukrainischen Filmfestivals, das heute in Berlin beginnt. Und dieses Motto, die Kunst frei zu sein, das passt wie angegossen auch auf den Eröffnungsfilm, über den wir jetzt sprechen wollen. Dieser Dokumentarfilm dreht sich um einen Eiskunstläufer des weltberühmten ukrainischen Ballet on Ice. Ein Eiskunstläufer, der sich Mitte der 80er Jahre eine Kamera kauft, um seine neugeborene Tochter zu filmen. Und aber auch, um die Tourneen seines Ensembles in den Westen zu filmen. Zum ersten Mal werden nämlich die dank Perestroika möglich. Und diese alten Filmaufnahmen, die zeigen dieses Wunder, diesen staunenden Sowjetmenschen im Westen. Aber sie zeigen dann auch den Zusammenbruch der Sowjetunion und das Ende der Karriere. Sie zeigen das Ende einer großen Utopie. Die ukrainische Filmemacherin Maria Stejanova verarbeitet in ihrem Film Fragments of Ice diese Originalfilmaufnahmen ihres Vaters und macht sie zu einer Art Dialog mit ihm. Produziert hat den Film die Filmemacherin und Produzentin Alina Gorlova. Und die ist jetzt unser Gast. Herzlich willkommen.
Hello. Thank you a lot for the invitation.
Das ist eine wirklich ganz besondere Form, ein wirklich ganz besonderer Film. Vor allem natürlich dank dieses starken Footage-Materials. Wie ging es Ihnen, als Sie das zum ersten Mal gesehen haben? Dieser sympathische Eisläufer, dieser junge Mann voller Wünsche und Hoffnungen, dem sich die Welt zu öffnen scheint.
Thank you a lot for this question. And I would like to say that we started to work with Maria as production company in the beginning of 2019.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Also ich muss sagen, dass wir als Produktionsfirma schon 2019 angefangen haben, mit Maria Stejanova zusammenzuarbeiten. Also es hat einige Zeit gedauert, aber die Zeit hat hier eine gute Rolle gespielt, eine positive, denn diese Eindrücke haben sich über die Zeit nochmal verändert. Man hat ja eigentlich nicht so viel gesehen vom Geist dieser Zeit rückblickend. Und deswegen ist auch dieses Material so ein großer Schatz, denn wenn man, dass man es hier von einem ganz normalen Mann zu sehen bekommt, wie er diese Zeit wahrgenommen hat, statt der offiziellen Perspektive, die man ja sonst ausschließlich aus den Archiven zu sehen bekommt. Also diese private Perspektive eines Mannes war doch ein großer Schatz für uns.
Through like a private lens of this man.
Die erste große Reise in den Westen, die ist da dokumentiert. Die darf die ukrainische Truppe 1986 nach Kanada antreten. Der Tänzer hält also ungläubig sein Visum in die Kamera. Dann sehen wir tatsächlich Bilder aus dem Flugzeug, kanadische Highways und die Stimme seiner Tochter aus dem Off, der Regisseurin eben, die schildert, wie es ihrem Vater damals gegangen sein muss. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein?
I think it's important to remind maybe not so many people like remember.
Ja, ich denke, es ist wichtig daran zu erinnern, dass was viele vielleicht gar nicht wissen, dass es Sowjetbürgern verboten war zu reisen, zumindest ins westliche Ausland, und so ein Visum für Kanada zu haben, war etwas ganz, ganz Großartiges. Also man sieht also, wie er in diese andere Welt eintaucht, voller Illusionen. Da können wir vielleicht später noch drüber reden. Aber ich möchte auch noch sagen, ein Grund, warum er sich diese Kamera gekauft hat, war auch, dass er diese Bilder seiner Familie zeigen wollte, sozusagen als Souvenir von dieser Reise, als ein Fenster in eine andere Welt. Ich denke, deswegen hat er sich auch diese Kamera gekauft. Und es sieht dann auch tatsächlich so aus, als ob hier jemand in eine ganz andere Welt reist, praktisch auf einen anderen Planeten.
So it's like in general, it looks like a person just traveled to another world, to another planet.
Alina Gorlova, dieses Bild vom Fenster, das finde ich wirklich, trifft es sehr, sehr gut. Und das ist ja aber auch damit gemeint, so schildert es wenigstens seine Tochter, dass sich für ihn das Fenster aufmachen lässt und so richtig gehend ein anderer Wind, ein Wind der Freiheit, das Gefühl, endlich atmen zu können, einstellt.
Absolutely, I agree. And the protagonist said the same.
Absolut, da stimme ich völlig mit Ihnen überein. Der Protagonist sagt das ja auch in dem Film. Ich denke auch, dass es wichtig ist, sich heute daran zu erinnern, was der Kommunismus eigentlich war. Die Leute vergessen das ja leicht. Also es ist ja so, dass es überhaupt keine Freiheit gab. Und die Leute erst begannen, sich frei zu fühlen, wenn sie eben im Ausland waren.
Und das, was Sie sagen, das ist ja auch wirklich verblüffend, wie viel davon sich in diesen privaten Aufnahmen wiederfindet. Das sind die Aufnahmen eines, ja, zwar privilegierten, aber dennoch sehr bescheiden lebenden Eisläufers. Da ist diese wirklich kaputte Wirtschaft, diese Endzeitstimmung Mitte, Ende der 80er Jahre, die findet sich auch in diesen beengten Wohnverhältnissen wieder. Da wohnen Ratten in der Wandverkleidung. Da stehen dicke Pakete im Flur, in denen die Möbel für den Tag stecken, an dem es vielleicht dann doch endlich mal eine neue, größere Wohnung gibt. Und trotzdem ist da diese Hoffnung, dieser Glaube an die bessere Zukunft.
Absolutely. And yes, I like this part of the film very much.
Absolut, ich mag diesen Teil des Films sehr und ich denke, das ist so der Punkt, an dem wir langsam verstehen und an dem auch der Protagonist und seine Familie langsam verstehen, wie schwer es ist, frei zu sein. Diese Reisen ins Ausland davor waren ja nur wirklich Reiseaufenthalte, wie touristische Aufenthalte, an denen man sich den schönen Dingen widmen kann, wie einkaufen. Es ist alles, hat noch nicht diese Schwere. Und später verstehen wir dann, dass man wirklich hart arbeiten muss, dass man Geld verdienen muss, all diese Dinge. Und von da an folgen wir gewissermaßen auch der Geschichte der ukrainischen Gesellschaft. Denn das ist der Anfang unseres Lebens, abgetrennt von der UdSSR, der eigenen Sequenz. Also das ist dann auch der Punkt, wo man sich eine eigene Wohnung sucht, wo man in einem eigenen Land lebt und anfangen kann, sein Leben aufzubauen, zu versuchen, Geld zu verdienen und sich selbst weiterzuentwickeln.
Like we receive our own country and we can finally start to build our life, earn money and develop ourselves.
Wie findet sich das in den Filmaufnahmen dieses Mannes wieder? Wie verändern die sich?
Yeah, this is a very interesting question and it's very interesting what he exactly filmed.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Es ist ja auch interessant zu sehen, was er im Ausland filmt. Da filmt er die Geschäfte, er filmt Autos, er filmt Fernsehsendungen. Im Hotel hält er seine Kamera auf den Fernseher, um dann auch zu Hause zeigen zu können, was da läuft. Also er filmt Dinge, die es in seiner Gesellschaft nicht gibt. Und nach dem Kollaps der UdSSR ist er ja noch mal ins Ausland gegangen, um in diesen Freizeitparks zu arbeiten. Und dort hat er dann eben nicht mehr gefilmt. Denn es scheint so, als hätte er verstanden, dass jetzt gar keine Zeit dafür ist, beeindruckt zu sein. Denn es ist ja auch sehr schwer gewesen, für diese Familie sich zurechtzufinden. Beim Übergang dieser sehr kontrollierten Gesellschaft ohne jede Form von Auswahlmöglichkeiten hin zu einem Verständnis von Freiheit, dass man nämlich tun kann, was man will. Und das zeigt sich auch daran, dass am Ende des Films kaum noch Material da ist. Nicht, weil eben der Hauptprotagonist nicht mehr filmt. Und diese Frage könnten sich vielleicht auch Anthropologen stellen, warum wir filmen, was wir filmen und wie und warum wir diese Auswahl treffen.
Why we are filming what we film, you know. How we make these choices and why?
Die Regisseurin, die belässt es ja nicht bei diesen Bildern. Sie fügt ganz geschickt am Ende auch Aufnahmen der russischen Invasion in den Film ein. Das wirkt im Grunde wie eine Fortschreibung der ukrainischen Erzählung bis ins Heute. Was würden Sie sich wünschen, was der Film bestenfalls bei den Zuschauerinnen und Zuschauern bewirkt?
I think this film is also about illusions, of course. And I think that the main illusion.
Also ich kann sagen, dass ich denke, dass es in diesem Film um Illusionen geht. Und die Hauptillusion, um die es geht, war, dass die Sowjetunion kollabiert ist und nicht zurückkommt. Wir hatten die Illusion als Ukrainer, dass die Unabhängigkeit gratis kommen würde. Aber leider ist das eben nicht so gewesen. Und das russische Imperium hat sozusagen wieder an Kraft gewonnen und ist wieder zurückgekehrt. Und dieses Kolonisationsthema, das ist auch erst später wieder aufgekommen. Deswegen bin ich froh, dass wir den Film nicht gleich herausgebracht haben. Denn in diesem Archivmaterial sieht man ja auch, wie oft zum Beispiel dieses ukrainische Ballett damals als russisch präsentiert wurde, wo dann gesagt wurde, hier ja, die ukrainischen Tänzer aus Russland. Und im Archivmaterial haben wir auch interessante Texte gefunden, wie der Leiter des Balletts hat immer versucht hat, dieses russische Thema in den Performances, in den Auftritten in den Vordergrund zu bringen, dass man sich als russisch präsentiert. Also diese Kolonisierung Russlands, der ganzen anderen Länder, ist oft nicht so klar sichtbar. Aber es ist ja nun mal so, dass es ein Land ist, das sehr viele Länder kolonisiert hat, worüber wir aber seltsamerweise kaum sprechen.
Soviet Union and Russia, who actually colonized a lot of countries, and we don't talk about this. I don't know why.
Alina Gorlova ist die Produzentin des Films Fragments of Ice. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Thank you a lot for this invitation.
Die Regisseurin von Fragments of Ice ist Maria Stejonova und heute Abend um 19 Uhr läuft der Film im Berliner Kolosseum. Die weiteren Termine und das Programm des ukrainischen Filmfestivals The Art of Being Free finden Sie auf der Internetseite uffberlin.de. Sie hat Comics über die Kulturgeschichte der Vulva und Frauen im Schatten männlicher Genies geschrieben. Sie hat in ihren genial-dilettantischen Zeichnungen die Liebe im Spätkapitalismus analysiert und sich systematisch über Astrologie hergemacht. Die Rede ist von der derzeit erfolgreichsten europäischen Comic-Autorin, der Schwedin Liv Strömquist. Morgen erscheint ihr neues Buch mit dem Titel »Das Orakel spricht« und wieder stehen Frauen im Mittelpunkt. Allerdings dürfte das Buch für alle Geschlechter interessant sein, meint unsere Rezensentin Judith Leister.
Stay hydrated, Leute. Und dann habe ich auch meine Eyepatches abgenommen, weil die haben lang genug eingezogen. Und dann habe ich meine Haare gemacht, so eine Sleek-Frisur. Und währenddessen habe ich YouTube geschaut, wenn man morgens Zeit hat, dann ist es einfach das Beste.
Multitasking nannte man in der Frühzeit des Internets optimistisch, was die Influencerin Dani Kliebert hier während ihrer Morning-Routine auf YouTube tut und was uns alle im Ergebnis zu erfolgreicheren Menschen machen soll. Doch was steckt eigentlich hinter Selfcare und Selbstoptimierung, der Flut an Beauty-, Food- und Fitness-Tipps, fragt sich die schwedische Zeichnerin Liv Strömquist in ihrer Graphic Novel »Das Orakel spricht«.
Du willst ein Body? Dann musst du pushen. Bist du ein Hardy? Werden sie kommen.
Gleich auf den ersten Seiten ihres Buches überträgt Strömquist ein beliebiges Beauty-Video in einen Comic. Frame für Frame, also durch Verlangsamung, führt sie die Inhaltslehre des Videos vor Augen. Ihr betont ungelenker, leicht punkiger Zeichenstil, verführt dabei ständig zum Lachen. Strömquist sagt:
Es ist schwierig, innerhalb von Social Media über Social Media zu sprechen. Etwas von Hand zu zeichnen ist heute viel subversiver als in der Anfangszeit der Comics. In der Phase der Massenproduktion haben Comics erst einmal alles schneller gemacht, leichter zugänglich, auch durch weniger Text. Mein Comic zeigt etwas ganz anderes.
Strömquists Arbeiten sind komplex, ohne kompliziert zu sein. Mühelos verbindet sie Astrologie mit Adorno und die Ratschläge von Meghan Markle mit dem Orakel von Delphi. Alles garniert mit reichlich Gossip und kuriosen Forschungsergebnissen. Was auf den ersten Blick assoziativ wirkt, ist genau recherchiert und baut logisch aufeinander auf. Strömquist führt ihre Arbeitsweise auf ihr Politikstudium zurück.
Ich glaube, ich wurde stark von der Universität beeinflusst. An der Uni muss man Theorien entwickeln, Schlüsse ziehen. Meine Art von Comic ist davon inspiriert. Ich habe schon in meinem Soziologiekurs immer kleine Zeichnungen gemacht.
Der wichtigste von Strömquists intellektuellen Kronzeugen ist der polnische Soziologe Zygmunt Bauman. Bauman hat die westliche Zivilisation ein Leben im Schatten des Todes genannt.
Zygmunt Bauman stellte fest, dass unsere Gesellschaft den Tod total ausblendet. Wenn man den Tod verdrängt, dann teilt man ihn quasi in kleinere Teile auf und er dringt in jede Ritze unseres Lebens ein. Dann schlägt der Tod zwar nicht mehr zu wie ein Metzger, ist dafür aber ständig in unseren Gedanken.
Der Tod sei von einer kollektiven zu einer individuellen, ja einsamen Erfahrung geworden. Das sei über Jahrtausende anders gewesen.
Wenn wir an alle anderen Epochen der Menschheit denken, da gab es immer eine intensive Auseinandersetzung, wie man ein guter Mensch wird, was das Ziel des Lebens ist. Wie vermeide ich Eitelkeit? Wie kann ich den Armen helfen? Das wurde heute fast ganz ersetzt durch die Obsession mit der eigenen Gesundheit.
In Das Orakel spricht stellt Liv Strömquist die übliche Internet-Besserwisserei auf den Kopf. Ihre Anti-Tipps für die Leser haben das Zeug, alle YouTuber, Blogger und Podcaster, die uns ewige Underachiever schöner, gesünder und fitter machen wollen, in den Wahnsinn zu treiben. Strömquists Vorbild ist dabei die Pythia, das Orakel von Delphi, deren irrationale Prophezeiungen nichts anderes als Denkaufgaben für die Ratsuchenden waren.
Das Orakel spricht von Liv Strömquist erscheint morgen bei Avant, ins Deutsche übersetzt von Katharina Erben. Der Band hat 248 Seiten und kostet 25 Euro.
Wie man eine Bierflasche mit einem Stück Papier, eine Dose mit bloßen Händen oder ein Schloss mit einer Heftklammer öffnet, wie man eine funktionierende Gasmaske baut, einen Fahrradschlauch ohne Flickzeug flickt, sein Haar in der Schwerelosigkeit oder seinen Hund in der Badewanne wäscht, wie man auf Finish zählt oder auch einfach nichts zeichnet, das und noch endlos viel mehr wird einem in der Welt der Tutorials erklärt. Diese Welt hat ihre ganz eigene Grammatik und ihre eigene Ästhetik, ganz eigene Rituale und auch Kommunikationsformen. Von Hause aus kunstfern, wie eigentlich nur sonst was, sind Tutorials den Weg aller Netzkultur gegangen. Es gibt heute Anti-Tutorials, es gibt Tutorials über Tutorials, es gibt Tutorials Kunst. Inke Arns vom Hardware Medienkunstverein, beziehungsweise Sie müssen uns gleich mal aufklären, ob es Hardware oder Hardware in Dortmund, hat schon vor 10 Jahren eine Ausstellung dazu gemacht und jetzt eben auch ein Buch, Tutorials. Hallo, guten Tag, Frau Arns.
Ja, hallo. Es heißt Hardware Medienkunstverein oder kurz HMKV.
Wir haben nämlich überlegt, warum das mit T geschrieben wird. Das können Sie uns sicher auch erklären.
Ja, das kommt noch aus den 90ern. Das ist so ganz typisch für die 90er. Da wurde alles klein geschrieben, nur ART, also sprich Kunst, groß geschrieben.
Raffiniert. Okay, lassen Sie uns nochmal gleich einsteigen. Also es taucht da immer wieder in Ihrem Bändchen auf diese lateinische Losung prot esse et delectare, nützen und erfreuen. Dieser Ausdruck fällt eben öfter. Ist das im Grunde der Bogen, der so die bunte Welt der Tutorials überspannt?
Das ist genau der Bogen, den ich in diesem kleinen Buch spanne. Ich schaue mir so ein bisschen an die Geschichte, also die Entwicklungsgeschichte sozusagen der Tutorials von den ersten, weiß nicht, in den 2000er Jahren. 2005 wurde ja YouTube, fing das ja an. Und die ersten Tutorials, die waren so 2010 oder auch 2013, so um den Zeitraum herum, kriegte das so eine erste große Welle. Und ich habe mir eben angeschaut, eben schon angefangen mit der Ausstellung, die ich vor 10 Jahren gemacht habe, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Am Anfang waren das sicherlich ging es sicherlich darum, sein Wissen weiterzugeben. Also jemand kann was und stellt da ein kleines Video zusammen, um sein Wissen weiterzugeben. Also quasi so eine Handlung aus Altruismus. Das heißt, anderen helfen, ja, sein Wissen weitergeben. Und es ist eben interessant zu beobachten, wie sich dann Videotutorials weiterentwickelt haben. Also da kommt dann eben zunehmend quasi wird es kommerziell, dann werden Produkte in die Kamera gehalten. Teilweise machen die Leute dann auch deutlich, dass sie quasi Produkte geschenkt bekommen von der Industrie, ne? Schminktutorials und so weiter. Beziehungsweise die Leute, es werden dann zunehmend auch Selbstdarsteller, wo es gar nicht mehr so sehr um das Videotutorial geht, sondern quasi das Ich als Marke. Und heutzutage, ne, Delektare, heutzutage geht es fast, oder bei vielen Videos gibt es so neue Phänomene, so es geht um Geräusch, darum Geräusche ja, zu erzeugen. Ja, das ASMR und diese Geschichten.
Und tatsächlich, also wir können wahrscheinlich vielleicht auch doch einfach mal eins hören, nämlich hier ein Tutorial von, man kann sagen, dem Kultmaler Bob Ross, der ja noch zu Zeiten bekannt wurde und seine Hochzeiten hatte, als ASMR noch gar keine Größe war, aber über den man sich heute fast eher lustig macht. Wir hören mal ganz kurz rein.
Hey, welcome back. Let me show you what you caught me doing. Today I have my standard old pre-stretched double prime canvas and I'm just covering the entire canvas with a very thin coat of phthalo blue. And that's all we're doing. We just take a 2-inch brush and scrub it in. The canvas is dry.
Und da hören wir also dieses Gekratze, dieses Geschubber, ASMR. Sie müssen uns mal ganz kurz aufklären, was steckt dahinter? Was ist das für ein Phänomen?
Also das ist eine englische Abkürzung. Das englische Wort heißt Autonomous Sensory Meridian Response, abgekürzt eben ASMR. Und das haben viele bestimmt schon erlebt, dass so ein Kribbeln, was auf der Kopfhaut anfängt und was sich dann so runterzieht auf den Rücken, kann durch bestimmte Trigger ausgelöst werden, wie Geräusche oder auch, wenn man etwas sieht und so weiter. Und bei Bob Ross ist es eben so, der hat ja in den 80er, 90er Jahren diese Fernsehsendung gemacht. Also ne, ich zeige dir, wie man malt. Und bei ihm ist es die Stimme und eben auch, wenn der mit seinem Pinsel die Leinwand bearbeitet. Das sind so ganz tolle kleine Geräusche, die bei vielen Leuten eben so ein ASMR auslösen. Und deswegen gilt er heutzutage als King of ASMR. Also das hätte er sich bestimmt drüber gefreut. Ich weiß es nicht, der lebt
nicht
mehr.
Weiß man nicht. Dann finde ich auch hochinteressant, es gibt ja wirklich eine riesengroße Anzahl von Koch-Tutorials, die da das Netz fluten. Und da gibt es aber auch welche, die durchaus künstlerisch gemeint sind. Zum Beispiel dieses von David Lynch, der erklärt uns hier, wie man Quinoa richtig kocht.
Start with a pan, and this pan is unbelievable. It's super heavy and lined with copper. It's such a good pan. I'm going to go over now and fill this.
Was finden Sie an diesem Tutorial bemerkenswert?
Es ist in der Tat, es ist ein Kochtutorial. David Lynch erklärt hier etwas Selbstverständliches. Er erklärt sozusagen, wie man einen Kochtopf einsetzt, wie man Wasser in einem Kochtopf auf dem Herd erhitzt, wie man dann Quinoa kocht und es dauert eben 20 Minuten. Währenddessen trinkt man ein Glas Rotwein und er nutzt eben diese 20 Minuten, bevor er den Brokkoli hinzufügt, um eine total cineastische Geschichte zu erzählen. Ja, er erzählt von einer Reise von Athen nach, ich weiß nicht, Amsterdam, wie er in den irgendwann eben noch zu Zeiten Jugoslawiens eben mit dem Zug durch Jugoslawien gefahren ist, wie hinter der jugoslawischen Grenze ihm verschiedenfarbige sozialistische Zuckerwasser angeboten worden und wie er dann quasi nach der Überquerung der Grenze zu Italien dann auf einmal das eben braune kapitalistische Zuckerwasser angeboten bekommt. Das ist total, es ist sehr unterhaltsam, es ist sehr, also man hört ihm auch gerne zu, weil der eine tolle Stimme hat. Und es ist aber wie ein Film. Ja? Also das Tutorial, also ich habe mir zwischendurch auch gedacht, vielleicht ist das so ein, I don't know, so eine Comedy oder sowas. Also er macht sich ein bisschen lustig über dieses Format der Tutorials.
Auf jeden Fall unbedingt sehr unterhaltsam. Ja. Eine letzte Form würde ich gerne noch mit Ihnen ansprechen. Das ist nämlich auch, finde ich, sehr spannend, dass es Tutorials gibt, die genutzt werden wie so in Verkleidung, um so eine Politbotschaft an den Mann beziehungsweise hier vor allem an die Frau zu bringen. Und zwar sind das Schminktipps von Feroza Assis, die auf diese Weise auf die verfolgte Volksgruppe der Uiguren hinweisen will.
The first thing you need to do is grab your lash curler, curl your lashes, obviously. Then you're going to put them down and use your phone that you're using right now to search up what's happening in China, how they're getting concentration camps, throwing innocent Muslims in there, separating their families from each other, kidnapping them, murdering them, raping them, forcing them to eat pork, forcing them to.
Also da haben wir wirklich sowas, ich weiß nicht, das würde man wahrscheinlich Textbildschere nennen. Was steckt dahinter? Warum dieser seltsame Umweg?
Naja, Schminktutorials sind ja erstmal was total Unverdächtiges, was völlig Unpolitisches, vielleicht auch was Oberflächliches oder wie auch immer. Und es gibt einige Leute, unter anderem Aziz, von der wir gerade den Ausschnitt gehört haben, die quasi diese Oberfläche nutzen oder dieses Format nutzen, was eben sehr leicht einfach auch an den Zensurinstanzen des Netzes oder der verschiedenen Plattformen vorbei gehen kann, um eben, die produzieren Videos, die sehen aus wie Schminktutorials. Mhm. Und zwischendrin fangen sie an, über völlig andere Sachen zu erzählen. Nämlich in ihrem Fall über die Unterdrückung der Uiguren in China. Mhm. Und die Hoffnung ist bei solchen Produktionen halt immer, dass die Menschen, die quasi versuchen sollen, Content aus den Plattformen rauszufiltern, die nicht den sogenannten Gemeinschaftsstandard entsprechen, dass das an denen vorbeigeht und dass die eigentlich gar nicht richtig zuhören und denken, ach, das ist einfach nur ein Videotutorial, also, ein Schminktutorial.
Ein klassisches trojanisches Pferd im
genau,
Grunde.
Genau, richtig.
Nochmal ganz grob gefragt, jetzt unterm Strich haben wir ja jetzt doch so eine Idee bekommen, dass die Tutorial-Welt inzwischen unendlich groß ist und fast so vielfältig wie die echte Welt. Taugt das eigentlich dann noch überhaupt als Feld, als Gegenstand einer theoretischen Auseinandersetzung, also als Objekt einer Beschreibung, oder ist es damit nicht eigentlich auch schon fast so groß, dass man es gar nicht mehr so richtig fassen kann?
Ja, es ist sicherlich sehr, sehr groß geworden, aber es ist auch nach wie vor ein sehr populäres Phänomen. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, die sich eben Tutorials anschauen, um Dinge zu lernen, um sich, weiß nicht, weiterzubilden oder was auch immer. Nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch durchaus Senioren. Und das ist nach wie vor ein absolut wichtige Praxis oder Praxis der digitalen Bildkulturen, könnte man sagen. So heißt ja die Reihe, in der das Buch erschienen ist, ne, bei Wagenbach.
Ganz genau. Und es kommt von Inka Arns, mit der wir gerade gesprochen haben. Also nochmal, Tutorials heißt dieses kleine Bändchen bei Wagenbach in der Reihe Digitale Bildkulturen. 80 Seiten kosten 12 Euro. Und heute um 19 Uhr ist die feierliche Buchpremiere im Dortmunder Hardware Medienkunstverein. Ganz herzlichen Dank, Inka Arns.
Danke.
Der Hamburger Dietrich Kuhlbrot ist eine sagenhaft schillernde Figur, einer, der scheinbar mit Leichtigkeit locker 5 Leben gelebt hat. Kuhlbrot war Hitlerjunge, er war Filmkritiker, Schauspieler, Oberstaatsanwalt und in dieser Rolle auch überzeugter Nazi-Jäger, später Drehbuchautor, Punkmusiker, Familienvater. Also man kann sagen, ein Staatsanwalt auch schon mit größtem Faible fürs Subversive. Der Filmemacher Arne Körner, der hat Dietrich Kuhlbrot porträtiert in seinem neuen Film Nonkonform. Und jetzt ist Arne Körner unser Gast im Kompressor. Schönen guten Tag nach Hamburg.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Wann und wo haben Sie eigentlich den Dietrich Kuhlbrot kennengelernt und wie kam der Entschluss zu diesem Film zustande?
Ich habe den Dietrich kennengelernt durch eine Filmkritik, die er geschrieben hat über meinen ersten Langfilm, The Bicycle, 2015. Mhm. Dann habe ich ihn also auch mal getroffen bei ein, zwei Pressevorführungen, wo ich mich dann auch mal so reingemogelt habe, um die Filme halt früher zu gucken und in Englisch. Und dann kamen wir da immer mal wieder ins Gespräch, das war schon sehr nett. Und daraufhin entstand dann auch der Gedanke, ihn dann für Gassmann, meinen zweiten Spielfilm, zu besetzen. Und darauf hat er sich dann auch sofort eingelassen, war sehr interessiert an der Rolle. Da spielt er einen Alt-Nazi und Gruppenführer von so einer pseudo-rechtsradikalen, komischen Literaturgruppe. Eigenartigen Literaturgruppe, so komisch ist sie eigentlich nicht, genau. Und da haben wir halt 17 Drehtage zusammen verbracht und im Vorfeld, da war Dietrich ja auch schon etwas älter, Mitte 80, habe ich mich oft mit ihm getroffen und habe einfach auch den Text durchgegangen und so weiter, weil das dann auch komplexe Szenen waren. Und habe ihn halt sehr gut kennengelernt und da erzählt er halt so nebenbei mit so einer Lässigkeit irgendwann abends dann auch mal bei so einem Glas Wein, ja Mensch, dann hatte ich eben die alten Nazis verfolgt oder ein Jahr lang mal einen Geflüchteten aus Ghana im Keller versteckt.
Ja, das ist eine Wahnsinnsgeschichte.
Als ich Jungstaatsanwalt auf Probe war.
Wahnsinn.
Und so. Also eine tief faszinierende Persönlichkeit.
Allerdings.
Und dann während des Films zu Nonkonform, Gassmann, als wir den gedreht haben, da war mir eigentlich auch irgendwie schon klar, nee, das kann ja nicht sein. Da muss man eigentlich wirklich mal was machen über diesen Menschen. Und dann bin ich das auch angegangen. Es war dann doch sehr viel, wie Sie einleitend ja auch schon sagten, für 5 Leben gelebt. Also das ist auch wirklich so, als wenn man bei knapp 90 Jahren über 450 Jahre ein Leben, ein Film macht. Das hat sehr lange gedauert. Das war ein unglaublich tiefes Eintauchen in so viele Facetten, auch über die deutsche Geschichte.
Ja, Herr Körner, und ich kann mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass es extrem schwierig gewesen sein muss, da überhaupt eine Gewichtung zu finden. Ne? Also der war ja als junger Staatsanwalt auch wirklich einfach im größten Gerechtigkeitssinn unterwegs, um da eben auch teilweise leider vergeblich NS-Täter vor Gericht zu bringen. Also ganz eindrucksvoll da auch die Geschichte von Kurt Struve, einem Hamburger Hamburger, der so massiv dafür gesorgt hat, dass Menschen mit Beeinträchtigungen diesem grauenhaften T4 dieser Mordmaschine zugeführt wurden, ja. Also dieser Euthanasiemaschine. Ja. Hochinteressantes Kapitel. Allein das wäre ja schon ein Film für sich gewesen. Welche Kriterien waren da bei Ihnen bei der Gewichtung wichtig?
Ja, also allein dieser Euthanasieprozess, an den Dietrich in Summe 5 Jahre recherchiert hat und gearbeitet hat, da könnte man eine 5-teilige Serie allerdings drüber machen. Ja. Das ist wirklich unfassbar, das zieht einem permanent die Schuhe aus, da fällt einem der Kitt aus der Brille.
Allerdings.
Das hat sich allerdings erst auch wirklich im Film, im Prozess, in der Herstellung von Filmen mehr und mehr herausgestellt. Der Dietrich ist ja so ein typischer Hamburger mit Understatement. Der erzählt dann nur so, ja, da habe ich diesen Prozess gemacht, das hat dann halt leider nicht geklappt. Spoiler-Alarm. Und als ich dann da mehr und mehr und mehr nachgefragt habe auch und dann auch recherchiert habe, finde ich also, unglaublich, was sich da aufgetan hat. Das hat ja alles im Grunde damit begonnen, dass er, als er zurückkam von Ludwigsburg, eine andere Stelle, wo er dann hin strafversetzt wurde von seinen Kollegen aus Hamburg, weil die keinen Bock mehr auf den hatten, weil die ihn zu kritisch fanden. Da fing auch dieses Nazi-Verfolgungsthema für ihn an. Als er dann wieder zurückkam nach Hamburg, hatte er so eine Anzeige auf seinen Teller, auf seinen Tisch bekommen. Und da drin hat ein sogenannter Pflegling, so war damals diese Beschreibung, also jemand, der immer noch in den Alsterdorfer Anstalten dann wohnte, der da aber diese ganzen NS-Schrecken überlebt hatte, der hat einfach in so einem 12-seitigen Brief das einfach mal niedergelegt. Und die ganzen anderen Kollegen haben sich gedacht, ja komm, der Verrückte, das spielt keine Rolle, weiter. Und der Dietrich, der hätte natürlich auch sagen können, ich stelle das jetzt ein und gehe zum Mittagessen. Aber der hat das sehr ernst genommen, hat das dann recherchiert und da rausgehend, wirklich von einem einzigen Brief, das ging vorher durch zig Geschäftszimmer und wurde von allen einfach nur weitergeschoben, will ich nichts mehr zu tun haben. Also wirklich ausgehend von diesem einen Brief und der Entscheidung, nee, das will ich jetzt aber wissen, da gehe ich jetzt in die Opposition. Ausgehend davon hat er wirklich fast 5 Jahre seines Lebens, seines Berufslebens und auch weite Teile seines Privatlebens in den Dienst gestellt, dieses wirklich krasse Verbrechen mit über 500 ermordeten Menschen mit Beeinträchtigungen aufzudecken, hat er sein Leben irgendwie in den Dienst gestellt.
Wahnsinn. Und dann ist ja eben nochmal so verrückter und so verrückter, wie er dann auch nochmal die Rollen tauscht. Also er beschreibt sehr anschaulich, wie er dann zum Beispiel später im Theater von Christoph Schlingensief Sachen gemacht oder ausgelebt hat, die wirklich nur dort gehen. Und wir hören ihn jetzt nochmal selbst im O-Ton.
Ja, es hat mir einfach Spaß gemacht. Und ich konnte aus mir auch Sachen herauslassen, die mir in meiner Justizkarriere nicht vergönnt waren, rauszulassen. Ich habe keinem Kollegen die Kotze rausgelassen aus dem Mund oder abgewischt oder sonst was gemacht. Das ging nicht.
Ja, ging nicht, ne? Ansonsten sagt Dietrich Kuhl, und wisse er selbst überhaupt nicht so ganz genau, warum ihn dieses Subversive so gereizt hat. Er wollte das selbst auch gar nicht unbedingt wissen. Haben Sie es herausgefunden?
Tja, das ist immer das Faszinierende, glaube ich, an so einer Persönlichkeit, dass sie auch einfach bestimmte Geheimnisse in sich bringt. Ja. Aber natürlich ist es einfach eine wahnsinnige große Lust zum Spielen da. Also zum Spielen im Sinne einer Rolle, ob das dann auch nun später ist, wenn er damals als Bundestagskandidat für diese Chance 2000-Partei von Christoph Schlingensief dann wirklich richtig kandidiert hat und dafür auch maßgeblich gesorgt hat, dass die Partei überhaupt zugelassen wurde, das hat er auch als Rolle wahrgenommen. Da sagte er, ich habe das ganz normal gespielt, so wie so ein Staatsanwalt. Deswegen haben sie das dann wahrscheinlich auch angenommen. Also für den ist letztlich das ganze Leben, würde ich es fast, also nicht das, aber weite Teile des Lebens, wie so eine Rolle. Ne? Man geht da hin und dann guckt man, wie man zu seiner Umgebung sich dazu verhält und reagiert und was man da so anbieten kann.
Arne Körner, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich sehenswerte Porträt. Nonkonform wird auch im November auf den 66. Nordischen Filmtagen in Lübeck laufen. Im Frühjahr ist dann auch der Kinostart geplant. Darüber wird der Film auch im ZDF laufen im Rahmen des kleinen Fernsehspiels. Weiß man da schon genau wann?
Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen.
Das alles klar. Aber wir werden das engmaschig im Blick behalten und danken ganz herzlich für das Gespräch und für diesen großartigen Film. Vielen Dank an Arne Körner.
Ja, vielen herzlichen Dank.